Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Koranlesen ist Angelika Neuwirths Beruf. Sie liest den Koran aber nicht als exotische Orientlektüre, sondern als einen Teil des europäischen Erbes. Angelika Neuwirth ist Professorin für Arabistik an der Freien Universität Berlin. Antonia Moser hat sie getroffen.
Angelika Neuwirth hat eben erst ein Buch über den Koran geschrieben. Es heißt «Der Koran als Text der Spätantike» und dieses Buch umfasst mehr als 700 Seiten, also viel mehr Seiten, als der Koran selbst hat. Und es ist nicht ihr erstes Werk über die Heilige Schrift der Muslime. Trotzdem wird ihr der Koran nicht langweilig. Sie liest ihn weiterhin.
Ja, lesen ist ein etwas unpassendes Wort vielleicht dafür. Man hört ihn ja nicht. Man hört seine Rezitation und er manifestiert sich eigentlich nicht so sehr als Text in unserem Sinne, als Buch, sondern als eine Rezitation. Und die kann man, also wenn man irgendwie ästhetisch sensibilisiert ist, nur genießen.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
Natürlich geht mich als Forscherin auch der Inhalt erheblich an und da entdeckt man immer neue Feinheiten und auch überraschende Verbindungen zu anderen Texten, zu späteren oder früheren Korantexten, sodass man im Grunde mit diesem kleinen schmalen Korpus durchaus eine lange Zeit verbringen kann.
Als westliche Forscherin hat Angelika Neuwirth ein ganz anderes Verhältnis zum Koran als Muslime. Es gibt einige Unterschiede darin, wie gläubige Muslime im Vergleich zu westlichen Wissenschaftlern ihre religiöse Hauptquelle untersuchen.
Ein ganz wichtiger ist sicherlich, dass man als Muslim den Koran nicht so sehr historisch zur Kenntnis nimmt, sondern als ein vollendetes sprachliches Kunstwerk, dessen Endgestalt interessiert. Also nicht so sehr die Stufen seiner Entstehung, sondern die Gestalt, die der Text dann bei seiner Kanonisierung, kurze Zeit nach dem Tod des Propheten, angenommen hat.
Die westliche Koranforschung hingegen betrachtet den Koran vor allem historisch. Das hängt auch mit der Entstehungszeit der westlichen Koranforschung zusammen. Sie ist im 19. Jahrhundert aufgekommen.
Zu einer Zeit, als gerade die historisch-kritische Methode sich durchsetzte, als man ohnehin dabei war, religiöse Texte als historische Texte zu lesen, als man die Bibel in den Kontext der altorientalischen Kulturen stellte und bestimmte biblische Themen im Licht dieser altorientalischen Kulturen las. In dieser Zeit begann man auch den Koran kritisch zu erforschen und wandte sogleich auf ihn die gleichen Methoden an. Das führte dann nicht so sehr zur Kontextualisierung des Koran mit, sagen wir mal, Vorgängertraditionen, die zwar interessant, aber letztendlich doch nicht so wirkmächtig waren wie die Bibel selber. Beim Koran führte das dazu, dass man ihn zusammenstellte mit der Bibel selbst. Und die genoss ja ein wesentlich größeres Ansehen als die altorientalischen Texte, die man mit der Bibel damals parallelisierte.
Jesus erscheint beispielsweise in der Bibel und im Koran. Er ist allerdings bei seinem ersten Auftritt im Koran nur eine Nebenfigur und trägt den Namen Sohn Marias. Das ist eine klare Abgrenzung vom christlichen Titel Jesu, Sohn Gottes. Jesus hat im Koran also eine weniger prominente Rolle als in der Bibel.
Also die Bibel als Vorläufer kann nur bedeuten, dass der nachgekommene Text dann der Bibel unterlegen ist, weil die Bibel gewissermaßen unserem Horizont der große maßgebliche Text war. Der Koran geriet also in diese Lage, dass er sozusagen als eine Nachahmung gemessen an der Bibel wahrgenommen wurde. Und das hat zu einer unangemessenen Behandlung geführt. Nicht? Man sucht im Grunde im Koran die Dinge, die man aus der Bibel kennt, so wieder, wie man sie vertrauterweise von dort erinnert und findet sie im Koran anders vor und interpretiert das sogleich als ein Mangel.
Das hat laut Angelika Neuwirth zu einem negativen Islamverständnis geführt. Der Koran wird als Abklatsch der Bibel betrachtet, als bloße Nachahmung die minderwertig ist.
Ja, das ist natürlich auch eine, soll ich sagen, Weigerung, dem Koran zuzubilligen, dass er etwas anders oder dass diese Gemeinde oder dass dieser Prophet sich nochmals betätigt als ein Deuter. Ja, ich meine, die christliche Tradition hat zumindest so in ihrer älteren Gestalt, hat eine Unzahl von biblischen Geschichten gedeutet als Präfigurationen dessen, was Christus dann durchgeführt hat oder was er bewirkt hat, nicht? Also sein zum Beispiel Moses verweilen 40 Tage auf dem Berge, hat Jesus nacherlebt, nicht? Und solche Dinge mehr. Also es lässt sich praktisch alles in den Evangelien irgendwie verknüpfen mit einer neuen Deutung eines alten Textes. Und nichts anderes tut der Koran auch, nicht? Der deutet noch einmal die alten Texte neu jetzt im Lichte dieser neuen Entwicklung eines Weltbildes, das noch einmal eine Reform darstellt.
Aber auch die gegenteilige Überzeugung, nämlich der Koran sei einfach etwas ganz Neues und anderes, ist laut Angelika Neuwirth gefährlich. Viele Muslime, wie auch einige westliche Koranwissenschaftler, vertreten diese These.
Es gibt auf beiden Seiten, zu meinem Kummer, nicht, die Vorstellung, dass der Islam das ganz andere oder das ganz neue sei. Also wir sprechen vom Islam als dem ganz anderen und im Islam ist es so, der Koran bringt das ganz neue. Ja? Also man konstruiert da sozusagen einen Geschichtseinschnitt, der, ich weiß gar nicht, wo er zuerst erfunden wurde, aber jedenfalls gibt es im Moment und schon seit langem diese Vorstellung, mit dem Koran sei etwas total anderes oder Neues gekommen. Das führt dann dazu, dass die Muslime beispielsweise von dem vorher als Zeit der Barbarei oder Zeit der Unwissenheit sprechen. Bei uns ist es so, dass wir glauben, bis zum Kommen des Koran war alles sozusagen noch auf höchstem kulturellen Niveau und dann ist durch den Islam sind dann Kulturen erodiert oder sind abgeschnitten worden.
Für Angelika Neuwirth ist diese Sicht zu einseitig. Es entsteht damit das Bild, der Koran sei im wahrsten Wortsinne vom Himmel gefallen, und zwar im Ganzen, ohne jegliche Vorgeschichte. Er stehe in völliger Opposition zu allem, was vorher war. Angelika Neuwirth erwidert,
wenn man genau hinschaut, dann hat sich das ganz anders verhalten. Also mit dem Koran kommt natürlich nichts ganz Neues, sondern eine weitere kontinuierliche Stimme in diesem schon sogenannten Konzert der Debatten der Spätantike, die vieles gemeinsam hat mit den gleichzeitigen Stimmen der Christen, vieles auch mit den gleichzeitigen Stimmen der Juden, daraus aber eine neue, wenn man so will, neuen großen Wurf macht. Ja? Also im Endeffekt kristallisiert sich's dann zusammen zu einem ganz neuen, kohärenten, neuen Wurf. Ja? Also während zunächst einmal man sich entlang tastet an der Tradition, an jener, wird hinterher auch durch immer wieder Revision der schon mitgeteilten Texte, die dann nochmal gelesen werden, noch etwas umgewandelt werden, kommt etwas Neues heraus. Aber dieses Neue ist nicht so abweichend von dem, was es schon gibt, nicht, dass man deswegen von etwas anderem sprechen müsste. Und wir erkennen ja im Koran, wenn wir genau hinschauen, eine Menge vertraute Traditionen wieder. Nur haben die da im Koran nun inzwischen eine Art Kommentierung bekommen, nicht? Die sind in eine andere Stoßrichtung geschoben worden, sodass sie unähnlich denjenigen geworden sind, die wir eigentlich kennen. Also ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass sich da irgendwo ein Einschnitt feststellen lässt. Es ist eine weitere Form der Diskussion, wie sie gleichzeitig bei den Juden mit der Sammlung des Talmud sich vollzieht.
Angelika Neuwirth und andere westliche Koranwissenschaftler versuchen herauszufinden, welche Textbezüge zur Bibel da sind, worin sich die Koransuren von Bibelstellen unterscheiden und warum. Dies alles geschieht durch eine genaue Lektüre und durch die Einbettung des Korans in seine Entstehungszeit. Sie arbeiten also nach der historisch-kritischen Methode. Die Suche nach Bezügen zur Bibel ist oft eine knifflige Arbeit. Es gibt jedoch viele Beispiele.
Vielleicht nehmen wir mal eines, was einem Außenstehenden ganz besonders Rätsel aufgibt. Nicht, also im Koran ist davon die Rede, dass die Kaaba in Mekka von Abraham und seinem Sohn Ismael gebaut worden ist. Wenn man in der Bibel nachschlägt, wird man nichts finden, was in der Abraham-Geschichte eine solche Episode lieferte, nicht?
Ein Koranforscher hat diese Geschichte nun in Verbindung gebracht mit der jüdischen Erzählung von der Opferung Isaaks. Das Motiv dieser biblischen Geschichte ist für die großen drei monotheistischen Religionen zentral. Isaak ist neben Ismael der andere Sohn von Abraham und soll Gott geopfert werden. Gott hält Abraham aber im letzten Moment davon ab. Die Juden sehen Isaak als ihren Stammvater, die Muslime beziehen sich in ihrer Abstammung auf Ismael.
Es ist so, dass im Judentum diese Opferung Isaaks verstanden wird als zunächst mal als im Sinne beider. Also Isaak hat sich durchaus daran beteiligt. Er war willens und bereit, sich opfern zu lassen und hat mit seinem Vater zusammen einen Altar gebaut, also um darauf geopfert zu werden. Und man sagt eben, dass dieser Altar dann später der Grundstein für den Tempel Salomos gewesen ist. Man sieht also hier eine Synergie, eine Zusammenarbeit von Abraham und seinem Sohn.
Genau gleich wie im Koran, wo Abraham mit seinem anderen Sohn Ismael eben auch das zentrale Heiligtum baut, die Kaaba. Auch ein christlicher Bezug lässt sich herstellen.
Es gibt dann eine zweite Form dieser Zusammenarbeit, jetzt allegorisch gesehen, von Gott und seinem Sohn, ja, die beide gewissermaßen den Altar von Golgatha bauen, den spirituellen Altar, nicht? Also Christus ist bereit, sich opfern zu lassen und baut mit seinem Vater zusammen dieses Heiligtum, das Heiligtum des Christentums, nicht? Und wenn man nun diese beiden grundlegenden Legenden kennt, kann man gut verstehen, warum die Kaaba auch von Abraham und einem Sohn von ihm gebaut werden muss. Nun ist es nicht so, dass auch an der Kaaba ein Opfer stattfindet. Also diese ganze Opferkontextualität ist weg. Aber dass Abraham und sein Sohn, wie im Judentum oder der allegorisch an Abrahams Stelle tretende Gott und sein Sohn einen Altar bauen, das taucht da auch wieder auf. Also da sieht man, wie Deutungen von einem ganz, der Bau des zentralen Heiligtums ist ganz, ganz wichtig für eine Religionsgemeinschaft, nicht? Wie die sozusagen nicht aus der Wand kommen, sondern sich zurückbeziehen auf eine lange Tradition, wie man so etwas zu erklären hat.
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.
Das historisch kritische Sezieren des Korans ist in der muslimischen Welt umstritten. Es gab und gibt zwar islamische Versuche, den Koran im Kontext seiner Entstehungszeit zu lesen. In Indien etwa wurden muslimische Koranwissenschaftler von britischen Bibelwissenschaftlern beeinflusst. Im 20. Jahrhundert versuchten ägyptische Gelehrte, den Koran als Literatur zu lesen, also als ein Text unabhängig von seinem sakralen Wert. Ganz so weit wie die westliche Forschung gehen islamische Forscher aber bis heute zumeist nicht.
Richtig gehend historisch untersucht auf seine Entstehungsphasen hat man den Koran in der arabischen Welt nie. Und zwar deswegen nicht, weil man diese Endgestalt des Textes für die maßgebliche Ausgangsposition hielt. Nicht der Text hat eine vollkommene Form, so sieht man das. Und die ist eigentlich, die sollte man nicht aufbrechen zugunsten von unvollkommenen Formen, die sich dann darunter verbergen. Nicht, also das hieße eine Desakralisierung des Koran. Und kann man natürlich nicht sagen, dass Muslime niemals ein Interesse an der Geschichte des Koran gehabt hätten. Es gibt ja eine berühmte und umfangreiche und in vielen Versionen dann immer wieder aufgelegte Biografie des Propheten, die im Grunde so etwas ist wie eine Einbettung des Koran in historische Phasen des Lebens des Propheten. Und es gibt auch Textsammlungen, die als solche der Rekonstruktion der Anlässe der Offenbarung gelten, wo man versucht, bestimmte koranische Verse aus einer bestimmten historischen, sozialen Situation heraus zu erklären. Aber was trotzdem immer ausgegliedert blieb oder ausgeblendet blieb, war die Frage, welche philosophischen oder religiösen Traditionen im Koran verhandelt wurden. Also welche Lehrmeinungen der Kirche beispielsweise oder welche rabbinischen, also jüdisch-rabbinischen Anschauungen im Koran widerlegt wurden oder verbessert oder modifiziert wurden. Diese Diskussion zwischen tatsächlichen Traditionen der früheren und der koranischen Gemeinde, die kommen in dieser Literatur nicht vor.
Dies ist die Aufgabe der westlichen Koranwissenschaftler, so Angelika Neuwert. Zunächst ist das ein Dienst für westliche Leser, die mit dem Koran nicht so vertraut sind. Sie können damit verstehen, wie der Koran entstanden ist und wie die Geschichten zu lesen sind. Aber auch muslimische Leser können von ihrer Arbeit profitieren. Ihr Projekt einer historisch-kritischen Lesart des Korans komme nämlich auch Muslimen zugute, meint Angelika Neuwert.
Normalerweise machen wir die Erfahrung, auch wenn wir dieses Projekt im Ausland vorstellen, Marokko, Tunesien, dann in Ägypten waren wir, Damaskus, Syrien, Iran, Jordanien und Palästina. Wenn wir mit muslimischen Auditorien zu tun haben, dann sagen wir auch ganz deutlich, dass wir im Grunde auf sie zuarbeiten. Es ist ja so, dass man den Koran heute in der Weltöffentlichkeit nicht gerade, also in außerislamischen Weltöffentlichkeit nicht gerade besonders hoch schätzt. Und dass es eine ganze Menge irrtümliche Meinungen gibt über den Koran. Die muss jemand bearbeiten. Wir können die nicht einfach im Raum stehen lassen. Muslime selber schätzen diese Arbeit nicht sehr, sondern finden also extreme Meinungen, wie zum Beispiel, dass es den Propheten nie gegeben habe. Das ist eine Meinung, die grassiert sehr weitgehend, beispielsweise in den USA. Oder dass der Koran ganz woanders entstanden sei, also nur nicht in Mekka und Medina. Diesen Meinungen entgegenzutreten, finden sie häufig überflüssig, ja, weil die so töricht seien, dass man darauf gar nicht erst zu antworten braucht. Das ist aber vielleicht nicht die allerklügste Position.
Die westliche Koranforschung sei in dieser Hinsicht eine Ergänzung zur muslimischen Position. Sie könne diese verzerrte Wahrnehmung des Korans und des Islams korrigieren.
Wir nehmen in gewisser Weise zunächst mal diese Arbeit ab, ja, indem wir also Ordnung schaffen in unserer eigenen westlichen Forschung und mit Beweisen oder jedenfalls mit Argumenten auftreten, die allzu Abwegiges unmöglich machen. Also das ist sozusagen Arbeitsteilung und das wird allgemein anerkannt, denn jeder Muslim weiß eigentlich, dass es dem Ansehen seiner Kultur nicht besonders gut geht und dass da viel richtig zu stellen ist. Und sie sehen uns da sozusagen als unterstützende Partei, die in der Region, wo sie sich nun selber nicht so gut auskennen, etwas Ordnung herstellt.
Das ist ein sehr heutiges Anliegen. Die historisch-kritische Forschung am Koran ist für Angelika Neuwert auch deswegen sehr wichtig. Es ist nicht einfach rückwärtsgewandte Forschung, sondern eine, die nach vorne schaut, auf das Zusammenleben heute.
Ja, also heute ist ein ganz wichtiges Wort dabei, denn heute stehen wir ja sozusagen vor dem Projekt, das wir bei unseren muslimischen Mitbürgern beobachten, vor dem Projekt, einen europäischen Islam zu begründen. Das heißt, ein Modell des Islam, das auch zugeschnitten ist auf unsere westlichen Gesellschaftsordnung. Und dazu werden ja jetzt auch Institute für islamische Theologie eingerichtet, die auf einer kritischen Basis islamische Lehren für Muslime, die später in irgendeinen spezifischen Beruf, moscheespezifischen Beruf oder in die Erziehung gehen wollen, vorbereiten. Und an diesem Projekt müssen wir uns natürlich als Orientwissenschaftler auch beteiligen. Unsere Tätigkeit muss angesichts dieser Aktualisierung, die sie jetzt erfährt, auch eine solche, wenn man so will, gesellschaftspolitische Dimension annehmen. Wir können uns nicht leisten, einfach unsere vormodernen Texte zu lesen und die wie eben alte Literatur einfach zu beschreiben, zu analysieren. Wir müssen im Grunde unsere Tätigkeit in einen Kontext stellen mit diesen gegenwärtigen Bestrebungen unserer muslimischen Mitbürger.
Ihre Suche nach Gemeinsamkeiten in den religiösen Texten könnte da eine Annäherung bringen. Die westliche und die islamische Kultur seien so weit voneinander gar nicht entfernt. Das will Angelika Neuwert mit ihrer Forschung am Koran zeigen.
Wir müssen heraus aus dieser seltsamen Vorstellung, dass es etwas gibt, was man wie eine Monade allein für sich studieren kann. Das muss man immer in Kontext setzen zu dem, was gleichzeitig oder in ähnlicher Form anderswo auch passiert. Und beim Koran stößt man nun also auf die allerevidentesten Verwandtschaften zu den gleichzeitigen anderen Traditionen, nicht? Indem der Koran dieselben Fragen beantwortet wie unsere Kirchenväter und die rabbinischen Gelehrten, ist er genauso eine Stimme in diesem Konzert der Debatten der Spätantike, die unser Europa doch so stark formativ geprägt haben. Und warum sollte man den Koran ausnehmen? Das geschieht nur deswegen, weil man aus der Perspektive der späteren politischen Entwicklung meint, das sei eine andere Kultur geworden. Aber das war sie ja am Anfang nicht, nicht? Also wir sind ein bisschen geprägt von den späteren Fait accomplis, nicht? Heute sind das zwei Kulturen. Aber das ist erst ein Prozess, der dahin führt.
Wir könnten nicht nur Verständnis für die andere Kultur gewinnen oder Verständnis für Muslime, die jetzt im Westen leben. Der Koran gibt auch Aufschluss über unsere eigene christliche Tradition. Wir können beobachten, welche Wirkung die christliche Theologie auf spätere Schriften hatte.
Man kann das am schönsten eigentlich an Sure 112 zeigen. Das ist dieses kurze Glaubensbekenntnis, das am Ende des Korans steht und das eben in dem ersten Vers, sprich Gott ist einer, ganz eindeutig sich auf das jüdische Glaubensbekenntnis bezieht, weil es auch klanglich und lexikalisch direkt darauf abhebt, ja, sogar unter Inkaufnahme einer grammatischen Unkorrektheit, ja. Und es wird weggelassen, was am Anfang steht, höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer, heißt es dann nur noch, er ist Gott einer. Ja? Sprich, an einen Gläubigen universaler Art gerichtet. Nicht? Also da kann man sagen, das ist ein Zitat aus dem jüdischen Glaubensbekenntnis. Und dann kommt hinterher eine neue Lektüre des christlichen Glaubensbekenntnisses. Das christliche Glaubensbekenntnis hatte aus diesem einer drei gemacht. Also Gott ist in drei Manifestationen präsent. Und dieses Genitenta upoietenta, er, sein Sohn, ist nicht geschaffen, sondern gezeugt. Er wird dann wieder aufgenommen in dem nächsten Vers des Glaubensbekenntnisses, wo es heißt, er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, nicht? Also auch wieder ganz eindeutig rhetorisch, das ist eine Anspielung auf das gezeugt, nicht geschaffen. Hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, nicht? Also man sieht, da wird etwas bearbeitet.
In der Koransure wird das jüdische Bekenntnis zum einen Gott aufgegriffen und die christliche Trinität abgelehnt.
Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Die Intertextualität macht den Koran laut Angelika Neuwirth auch relevant für den Westen und für Christen.
Wenn man sich seiner eigenen langen historischen Tradition bewusst werden will, dann hat man mit dem Koran einen ganz guten neuen Ausgangspunkt gefunden. Also ich finde immer, man sollte sich angewöhnen, die Echos in der eigenen Tradition, die andere Traditionen gewissermaßen da hineingebracht haben. Oder sagen wir, das Widerhallen älterer Traditionen in der eigenen Tradition wahrzunehmen. Ja? Was wäre das Christentum ohne das Alte Testament? Ja, das könnte gar nicht existieren. Ich finde, man sollte sich vielleicht doch als heutiger historisch ein bisschen lockererer Mensch leisten zu sagen, sicher, wir haben das Alte Testament so vereinnahmt, aber für sich gesehen hätte es auch noch die und die Deutungstradition. Und ich finde, wenn man das tut, dann kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, was hinterher kam, ist auch noch interessant. Wenn der Koran sich nun mit einer neuen, so wie der Talmud, auch eine neue biblische Deutung geliefert hat, dann geht uns das auch etwas an. Dann steht die sozusagen da drüber. Ja, man kann zwar sagen, der untere Text interessiert mich mehr oder ist für mich relevanter, aber das ist nicht mehr wegzubekommen, dass da oben etwas drüber steht. Ein neuer Kommentar, der auch zu denken gibt.
Für Angelika Neuwirth ist der Koran unter anderem ein Bibelkommentar, der in der Spätantike entstanden ist. Deswegen wird er zum europäischen Erbe. Der Islamwissenschaftler Tilman Nagel kritisiert diese Auffassung. Die Muslime selber sehen ihre Kultur nicht als Teil Europas. Und das heutige Europa sei auch nicht im arabischen Raum entstanden. Zusätzlich kritisiert Nagel, dass es den Islam nicht unbedingt europäischer oder westlicher macht, wenn man einfach anerkennt, dass islamische Quellen Anleihen aus christlichen oder jüdischen Texten enthalten.
Ja, es gibt natürlich Richtungen, die nach wie vor auf dieser Fremdheit des Islam gerne beharren wollen. Und die haben ja auch eine ganze Menge Anhänger, selbst in der islamischen Welt selber, die sagen auch, wir wollen von euch nichts wissen. Aber ich denke, historisches Denken, wie wir es nun in unserer Koranforschung sowieso seit 200 Jahren schon praktizieren, muss eigentlich diesen dritten Schritt, also diesen weiteren Schritt auch tun, zu sagen, ist es richtig, dass dem Koran Traditionen zugrunde liegen, die älter sind? Aber es ist auch richtig, dass diese älteren Traditionen inzwischen einen Übertext erhalten haben. Nicht denken Sie, also ich ein anderes Beispiel mal, also man kann im Grunde das Hohelied ja auch nicht mehr ganz unbefangen lesen, ohne nachdem es einmal Celans Todesfuge gegeben hat, nicht? Der kommentiert nur nicht das Hohelied, aber er spricht über das Hohelied auch, nicht? Also ich denke, es gibt mächtige Texte, die, wenn die einmal existieren, dann kann man die nicht mehr einfach ignorieren. Und insofern haben unsere Texte eine Dimension dazu gekriegt, die uns einfach was angeht. Es sei denn, wir sind von vornherein verbohrt, geht das nicht.
Die Koranwissenschaftlerin Angelika Neuwirth im Gespräch mit Antonia Moser. Das Buch von Angelika Neuwirth heißt »Der Koran als Text der Spätantike« und ist 2010 im Verlag der Weltreligionen im Inselverlag erschienen. Diese Sendung können Sie beim Radiokiosk als CD bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800 oder übers Internet www.radiokiosk.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.